Heute zu Gast die Künstlerin und Bildhauerin Alicia Quade.
Also es ist halt eigentlich durch die Digitalisierung und durch sozusagen dieses sehr flüchtige Medium von Instagram und sozialen Medien eigentlich das Bedürfnis nach so einem haptischen und direkten auch wächst. Also ich merke auch zum Beispiel, dass, was früher nicht der Fall war, dass auch immer mehr Sammler den persönlichen Kontakt suchen, die Ateliers sehen wollen. Also es scheint so ein Bedürfnis zu geben, auch die Person und das Umfeld des Kunstschaffenden kennenzulernen und auch so ein Bedürfnis eben nach einem persönlichen Kontakt, was ich früher auch so nicht erlebt habe eigentlich.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Was gibt's Neues bei OMR? Erstmal, wir hatten letzte Woche einen sehr schönen Black Friday, haben da viele Tickets verkauft fürs Festival im Mai. Vielen Dank an all diejenigen, die uns das Vertrauen schon geschenkt haben und die Chance ergriffen haben, sich reduziert mit Tickets für Mai einzudecken. Das war echt cool zu sehen, hat mich gefreut. Ansonsten haben wir die erste Firmenübernahme in der Geschichte von OMR gemacht und zwar haben wir die Good School übernommen, eine Hamburger Firma von Simone Assauer vor 10 Jahren gegründet. Ein erfolgreiches Unternehmen, das im Bereich Inhouse-Learning, Seminare für Firmen, für Konzerne, für Mittelständler im Bereich Marketing, aber auch digitale Transformation tätig ist. Also die Kollegen kommen zu euch in die Unternehmung, bauen Academies auf, bauen Seminarreihen auf, um Impulse zu geben in die Belegschaft, um sozusagen richtig zu überlegen, wie kann man häufig HR-Leuten, Personalleuten bei der Aufgabe der digitalen Transformation der Kollegen irgendwie unterstützen. Es passt ganz gut zu uns. Wir machen ja auch relativ viel Education, machen Seminare, machen Studien, fühlen uns da irgendwie artverwandt. Und die Good School hier in Hamburg, direkt in der Nachbarschaft von uns gelegen, kennen wir schon ganz lange. Da legen wir jetzt gemeinsam los. Ich habe am Ende auch noch einen Hinweis auf die Good School. Da gibt es demnächst eine Reise. Wer Lust hat, irgendwie zur South by Southwest zu fahren, bleibt bis Ende des Podcasts hier dran. Da gibt es einen Hinweis. Und letzter Punkt. Ich war letzte Woche, da geht es schon um den jetzt kommenden Podcast, war ich in Berlin in der Galerie von Johann König. Der Johann König, ja so ein angesagter deutscher Galerist, der gerade extrem erfolgreich ist und seit vielen Jahren unterwegs ist, den ich sehr gerne mag. Der war zu Gast hier im Podcast vor einigen Monaten, hatten uns schon davor kennengelernt und seitdem tauschen wir uns regelmäßig aus und hatte mich eingeladen, an einem Abend bei ihm in der Galerie eine seiner Künstlerinnen zu interviewen und das hat mich gelockt. Natürlich, weil ich Interesse habe zu verstehen, wie auch Künstler sich heute in digitalen Zeiten aufstellen und die Alicia Quade, die gleich zu Gast ist, ist eine Bildhauerin, so eine Installationskünstlerin. Das ist ja eigentlich so ein ganz traditionelles Ding, Bildhauerei jetzt in digitalen Zeiten. Wie wirbt man dafür? Wie nutzt man das? Da müsste doch eigentlich Instagram eine Rolle spielen. Also die Fragen. Ich habe dann gelernt, die Alicia hat mittlerweile fest und frei gemeinsam 20 Mitarbeiter. Hatte auch gerade eine Ausstellung im Museum of Modern Art, also in New York. Beste Adresse, mehr geht fast gar nicht, als da eine Ausstellung zu bekommen in so einem Museum. Artikel in der New York Times, also es ist wirklich gerade so, Johann würde sagen, in dem absoluten Top-Bereich in diesem Kunstsegment. Und er darf sie vertreten, genauso wie er ja andere Künstler vertritt, die auch. Also hat ein tolles Portfolio an Künstlern. Dazu am besten mal den Podcast mit Johann hören von vor, weiß ich nicht, 2-3 Monaten vielleicht. Ja, und jetzt mit Alissa haben wir da gesprochen vor Publikum in der Galerie und ich habe dann noch gefragt, wie viele Kunstwerke sie im Jahr produziert. Mehrere hundert war die Antwort. Also da kommen einige erstaunliche Sachen bei raus. Natürlich habe ich gefragt, was sie für so ein Kunstwerk bekommt, wie viel sie verdient und so weiter, wie sie geworden ist, was sie geworden ist. Ich glaube, es war ein guter Podcast und für alle, die an dem Abend nicht in Berlin dabei sein konnten, hoffentlich kommt das Feeling gut rüber. In dem Sinne direkt rein in den Podcast. Auf geht's.
Was? Alissa Quade. Ist Bildhauerin korrekt?
Du kannst es so sagen, ich würde mich aber einfach als bildende Künstlerin bezeichnen.
Okay. Und wie lange machst du das?
Wie lange mache ich das? Das ist auch so eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Das kann man kaum so sagen. Also wenn man sagt, wenn man es rechnet ab der Beendigung des Studiums, dann mache ich das seit 2004. Aber man ist es ja auch nicht so, dass man nicht Künstler ist und sich für ganz andere Sachen interessiert und dann studiert man das und dann ist man Künstler und dann zählt man es ab da. Im Normalfall bist du sowieso schon Künstler. Und wenn dir das Leben keine Hürden stellt, dann wirst du es auch werden. Deswegen kann man es nicht so richtig sagen. Ich würde sagen, ich mache das, sagen wir mal professionell, das kann man so sagen, mache ich das jetzt seit 15 Jahren.
Und mein Kumpel und dein Galerist, Johann König, hat gesagt, du bist die Beste in dem Bereich. Deswegen.
Alissa Quade. Ist Bildhauerin korrekt?
Hausnummer für
was? Okay.
Das würde ich auch gerne wissen, für was genau eigentlich. Das freut mich natürlich, dass Johann das so sagt. Das ist natürlich echt schwer zu bemessen, finde ich auch. Ne? Was heißt eigentlich Beste oder Beste? Es gibt natürlich so Kriterien, anhand man das versuchen kann zu messen. Ich glaube, das ist vielleicht so die Anzahl von institutionellen Ausstellungen, gemischt sozusagen mit dem Erfolg auf dem Markt, gemischt mit Auktionspreisen, gemischt mit einer Präsenz in der Presse. Ich glaube, das sind alles vielleicht so Indikatoren, die darauf schließen lassen, ob man das nun erfolgreich oder gut
meint
oder
nicht. Mein Kumpel und dein Galerist, natürlich in der Johann Kunst König, sehr, hat gesagt, du bist die Beste in dem Bereich.
Sehr schwammig, deswegen dieser Bereich. Ne? Also was der jetzt, finde ich, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Es ist meine Momentaufnahme, über die ich mich natürlich im Moment
Hausnummer freue. Für was
aber
genau?
Aber ich finde es teilweise sehr schwierig zu sagen, auch wer jetzt ein guter Künstler oder ein weniger guter Künstler ist. Gut. Also das nannte sich Bildhauerei und angrenzende Bereiche, um genau zu sein. Ja. In Berlin, ja. An der damals HDK, jetzt UDK. Nee, es war überhaupt nicht wichtig. Mir war das alles völlig egal. Ich wollte eigentlich nach New York oder London oder sowas, aber das erwies sich dann als finanziell etwas illusorisch und dann habe ich das nächstgrößte genommen und es war dann Berlin. Also ich komme ursprünglich aus Polen und bin mit 8 Jahren nach Deutschland rübergenommen worden, als der eiserne Vorhang noch stand und bin halt seitdem hier. Und natürlich habe ich Familie in Polen, aber das...
Wie ging es denn bei dir mal alles los? Also was hast du
genau studiert? Auf beiden Seiten, heimisch.
Kunst?
Mein Vater ist Kunsthistoriker und hatte eine Galerie in Polen. Also ich
habe durchaus in Berlin hier, oder?
Berührungspunkte gehabt.
Okay. War das schon wichtig, dass das die Hochschule war?
Ja klar, also ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal so ein Missverständnis, also so ein komisches Bild, was viele von Künstlern auch haben. Aber natürlich, du machst die ganze Zeit Kunst, klar. Also du machst, je nachdem, was deine Mittel natürlich erlauben.
Dann nochmal einen Schritt weiter zurück.
Habe ich zum Beispiel sehr viele Fotografiearbeiten gemacht.
Hast du aber deine Wurzeln oder die Familie von dir in Polen oder in Deutschland?
Und beides? Nee, gar nicht, eben gar nichts anderes, sondern thematisch und inhaltlich genau das Gleiche, was ich jetzt nach wie vor tue. Aber es sind einfach die Mittel, die du zur Verfügung hast. Ne? Also ich hatte halt eine Videokamera umsonst und ein riesen Fotolabor von der Sievening-Klasse umsonst. Also warum hätte ich was anderes? Also dann habe ich versucht sozusagen, das, was mich interessiert, in diesem Medium darzustellen. Im Nachhinein ist es für mich aber eigentlich verblüffend zu sehen, dass die Themen, mit denen ich nach wie vor arbeite, da eigentlich
und
schon
und wie ging es dann weiter? Also du hast das studiert
man braucht manchmal nur so ein bisschen
dann
10 Jahre,
schon Kunst gemacht im Studium?
Bis man blickend sein eigenes Werk versteht.
Was war
Ich würde nicht sagen, dass ich mit Spiegel und Uhren arbeite. Das sind auch Objekte, die ich benutze, aber ich arbeite eigentlich mit so Themen, die mich interessieren. Und das ist so eine philosophische Herangehensweise, eine Befragung eigentlich der Welt, also woraus besteht die Welt und was sind sozusagen die Bestandteile und von wem werden sie interpretiert und wie? Also was sind Maßeinheiten, was sind soziale Vereinbarungen, wie funktioniert die Wirtschaft, wie funktionierten der Handel, wer einigt sich da worüber, dann gibt es natürlich diese Thematik so der Zeit, Sachen, die für mich auch ein System hast, ist.
Das mache ich jetzt so inhaltlich. Also, wenn man deine Kunst
und somit
heute
ergeben
anschaut,
sich verschiedene Themenstränge, die ich seit vielen Jahren verfolge
Elementen,
und dann eben so Objekte, die ich dazu nutze, die ich als Notwendigkeit.
Solchen Sachen, wie kam es dazu?
Aber der Spiegel an sich oder die Uhr an sich interessiert mich gar nicht so. Das ist immer so ein bisschen, wird manchmal ein bisschen falsch verstanden.
Sag mal, meine Arbeit von dir, die ein bisschen durchbruchfähig war oder besonders prägend ist oder die dich besonders in der Relevanz hat, schon versteht, was machst du? Ich habe bei der Bildhauerin ein bisschen indirekt darüber gesprochen, aber schreib mal jetzt für den Hörer, was machst du?
Also Durchbruch ist auch so ein Wort, was ich sehr ablehne. Es ist eigentlich auch nie, also es ist ein langsames Balkenbiegen, was man da betreibt und eher weniger ein Durchbruch, würde ich sagen. Aber natürlich gab es vielleicht den Moment, als ich 2008 im Hamburger Bahnhof eine Einzelausstellung machen durfte, da ich den Piepenrock-Förderpreis für Skulptur gewonnen hatte und plötzlich die Möglichkeit hatte, auf 1600 Quadratmetern in einem der wichtigsten deutschen Museen auszustellen. Und die Möglichkeit hatte, einfach ein Publikum zu erreichen. Die Arbeiten gab es eigentlich
fast alle schon. Sag mal, eine Arbeit von dir, die so ein bisschen
da gab es zum Beispiel eine Arbeit, die ich nach wie vor sehr gerne mag,
besonders prägend ist oder die selber so eine große Relevanz hat,
das
man versteht,
ganz
was machst du?
Weil
bei der Bildhauerin, jetzt haben wir so ein bisschen indirekt drüber gesprochen, aber
beschreib
mal jetzt für den Hörer, was
zu meinem damaligen Atelier im Wedding auf dem Weg aufgesammelt habe, also willkürlich 100 Stück. Und die habe ich dann zu einem Diamantenschleifer geschickt und ihm gebeten, die genauso zu behandeln, wie er Edelstahl behandeln würde. Also möglichst wenig von der Substanz wegzunehmen und die mit klassischen Diamantschliffen zu versehen. Und das hat er dann auch gemacht, recht widerwillig am Anfang, aber dann doch. Und die wurden einfach auf so einem Sockel auf den Boden geworfen. Das war eine Arbeit. Dann gab es eine Arbeit Parallelwelt, das sind... Was wollte ich damit sagen? Das fragst du mich direkt, was wollte ich damit sagen?
Arbeit,
ich möchte eigentlich gar nichts direkt sagen, denn das Tolle bei Kunst ist ja eigentlich, dass es für sich selber sprechen soll und eigentlich auch vom Betrachter interpretiert werden soll. Ich bin ja nun selten da und kann das jemand erklären, ne? Also ich erkläre zwar ganz gerne, also das muss ich vorweg sagen, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich kann meine Kunstwerke ganz gut, glaube ich, erklären und ich mache es auch gerne, weil ich merke, dass es vielen Leuten dann doch so einen Zugang gibt. Also die sonst vollkommen ratlos davor stehen. Und wenn man denen so ein bisschen sagt, naja, das ist jetzt zum Beispiel die Größe ist, weil es meine Körpergröße ist oder das Gewicht ist, weil ein bestimmtes Volumen mich interessiert im Vergleich zu einem anderen Gewicht oder ich benutze hier eine Glühbirne, weil Wolfram irgendwie interessant ist. Also deswegen kann ich das schon erklären.
Was wolltest du damit sagen?
Aber ich versuche jetzt nie eine Interpretation so offen zu legen. Also ich würde nie sagen wollen, ich möchte jetzt damit sagen, dass es gibt keine eine Interpretation. Sollte es auch nie geben, glaube ich. Und natürlich, was bei der Arbeit passiert, unwillkürlich, ist, dass alle das natürlich total hübsch finden und sich da irgendwie entzücken, wie hübsch das glitzert. Und ganz oft wurde das in der Presse beschrieben als Edelsteine. Und das ist eigentlich genau das, was ich will. Also es ist ein gesellschaftlicher Code, also etwas Erlerntes. Also man sieht eine 56 Facettenform und dreht durch und denkt, das ist etwas Begehrenswertes. Weil man in Filmen und durch Kino, durch Literatur gelernt hat, dass das erstrebenswert ist. Dazu habe ich eine andere Arbeit mal gemacht, die ich eigentlich auch wahnsinnig gerne mag, die ich aber sehr selten gezeigt habe, außer mal auf der Freeze in den VIP-Cars. Und zwar ist das aus über 200 Filmen herausgeschnitten, immer die Szene, wenn eine Person einen Diamanten sieht. Und das sind meistens durch Frauen, ja, die dann irgendwie wirklich orgastische Geräusche von sich geben im Anblick dieses Objektes. Und das habe ich dann so zusammengeschnitten, dass es sich wirklich anhört wie ein Hardcore-Porno. Und dabei ist es, also diese Reaktion, die man dann erlernt, ja, vermeintlich, die richtige zu Scheinzeit oder gesellschaftlich kodiert ist, was passiert, wenn man so einen Stein sieht. Und das passiert natürlich auch bei der Arbeit. Ja? Also man denkt, das wäre etwas Wertvolles. Ist es natürlich auch... dadurch, dass es ein Kunstwerk wird, aber im Grunde genommen ist es ja nach wie vor der gleiche Kieselstein, dem eben eine gelernte Form gegeben, eine Form wird, gegeben wird, die jeder sofort lesen kann und einsortiert. Müssen wir Johann fragen, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Das war damals natürlich alles, also meine Preise waren damals sehr niedrig. Ich glaube, damals hat das vielleicht 6.000 oder 8.000 gekostet, würde ich sagen, weiß ich gar nicht mehr genau.
Aber ich würde sagen,
bisschen mehr. Ist es natürlich auch
ja, ja, manchmal klappt es. Aber das ist natürlich etwas, es ist natürlich so ein Bereich, wo man als Künstler, glaube, es ist schwer zu sagen, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber es gibt sicher Kollegen, die das auch ganz anders betrachten. Es ist ein bisschen schwer, sich diesen Kunstmarkt zu entziehen, also sich damit nicht zu beschäftigen, so. Aber ich denke natürlich über solche Sachen jetzt primär nicht nach. Und das ist ja auch
der eine Vorteil. Vergleichbare Arbeit haben wir dann vor mittlerweile.
Das, was mir auch in der Zusammenarbeit mit einer Galerie natürlich
90.000 verkauft und
zugute kommt, dass ich das schon auch die Marke.
Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
Erfahrung der Galerie.
Aber ich würde sagen, diese hier.
Also ich meine, mich interessiert das natürlich schon, was passiert mit meinen Preisen und wie gestalte ich das und sozusagen, wie forme ich das? Was machen die Produktionskosten? Ist auch zum Beispiel ein Problem, dass wenn man größer wird und mehr Aufmerksamkeit hat und man mehr produziert, automatisch natürlich die Produktionskosten steigen, weil man ja mehr Mitarbeiter hat, man hat mehr Lohnkosten, also kostet natürlich alles irgendwie auch schnell mehr. Oder man muss schneller produzieren und kann nicht so lange halt irgendwie 1000 Angebote vergleichen, um dann das Ergebnis zu erzielen. Und das muss natürlich irgendwie in einem gesunden Verhältnis auch zu den Verkaufspreisen stehen. Und das sind so Sachen, die ich dann versuche, mit den Galerien festzulegen und da eine gesunde Entscheidung zu fällen. Ich mache das aber sehr aus dem Bauch heraus, wirklich nur nach reinem Feeling und vertraue das schon Johann und meinen anderen Galerien, dass die da mehr Erfahrung haben und dadurch mich da ein bisschen auch leiten können.
Wie denkst du über dich selber als Marke?
Ach, das ist, ist schwer zu sagen. Ja, na, sicher, es kommt ein bisschen drauf an, wie du es betrachtest. Also wenn du Marke als Marke betrachtest, dass man erkennbar ist sozusagen und der Name für ein bestimmtes visuelles Erlebnis steht, will ich das jetzt mal nennen, ich will es jetzt nicht Produkt nennen jetzt, aber für einen Wert, dann ist man das sicher. Ja, klar, also rein marktwirtschaftlich gesehen ist man irgendwo eine Marke, klar. Aber wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen, also deswegen finde ich es auch interessant, hier heute eingeladen zu sein. Aber man betrachtet das als Künstler schon ein bisschen anders. Also ich überlege mir jetzt nicht in meinem täglichen Arbeitsleben, ob ich jetzt eine Marke
wie
bin oder nicht.
Wie denkst du über dich selber als
instrumentalisiere als Marke, oder profiliere oder schleife oder zu Geld kommen?
Eine Künstlerin ist ja irgendwo auch eine Marke.
Gar nicht. Oder also nicht. Das ist mir vollkommen egal auch. Also ja, das weiß ich schon. Mehr oder weniger. Ja, aber ich bemühe mich nicht darum. Es passiert selbst.
Auch für einen Wert. Ne?
Na doch, das habe ich aber gerade versucht zu erklären. Ich habe diese Gedanken ansatzweise, ja, aber ich will mich damit gar nicht so beschäftigen, weil ich glaube, meine produktive Kraft liegt nicht da drin, sondern die sollte, und auch meine wirtschaftliche Kraft für andere liegt da drin, dass ich mich nicht damit beschäftige und mich versuche, darauf zu konzentrieren, was ich am besten kann. Und das ist, schnell zu arbeiten, viel zu arbeiten und kreativ zu sein.
Weißt
und,
du, wie viel
das sind sozusagen Follower meine
du bei Instagram hast?
Ja, das ist meine Qualität, die ich sozusagen erbringen kann.
Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa, vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen, bis zu 250.000 Euro. Flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop. Ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit. Dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter www.molly.com/OMR. Oder am 7. und 8. Mai auf unserem OMR-Festival. Da sind die auch mit einem Stand präsent. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews und ist dort einer der besten bewertesten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast.
Okay, und denkst du nicht so, boah, ich dieses Produkt oder dieses, ja, Entschuldigung, nicht, keinesfalls Produkt, aber dieses.
Merk schon, ich werde dich enttäuschen hier.
Ich müsste dieses Jahr noch mehr Kunstwerke produzieren, aber ein bisschen, ja, weniger. Ich müsste mal meinen Output reduzieren, ja, damit die Werte steigen oder konstant bleiben. Solche merkantilen Gedanken hast du nie.
Kann schon sein. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, die Inga ist irgendwo hier. Vielleicht weiß sie das aus Art Butler. Ich glaube, ich habe vielleicht 2000 Arbeiten gemacht bis jetzt oder so um den Dreh. 2000. Ja, genau. Naja, die anfänglich hat das ja nur ein paar hundert Euro gekostet. Das hat sich natürlich geändert, ne? Das kostet zwischen 12 und 400.
Ich versuche ja, ist ja auch ein Wirtschaftsabend hier so. Also jetzt.
Ja, ist eine große Spanne. Ja, ich bin auch sehr vielfältig.
All die Kunstwerke, die du bislang in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren deines professionellen.
Nein, natürlich überlege ich mir das nicht. Also wie gesagt, das ist, also ich muss euch hier ein bisschen enttäuschen, aber natürlich kann ich euch sagen, wie viele Arbeiten ich gemacht habe im Jahr, wie viele ich im Dings mache. Ich zähle nicht, welchen Wert das hat.
20, 30 Millionen wahrscheinlich.
Meine prozentuale Steigerung meiner Preise innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Weil deswegen gibt's ja auch Galerien, deswegen macht man das ja auch alles.
2000.
Ne? Also sozusagen,
und die sind im Schnitt dann
könnte ich das auch selber machen. Also wenn ich das alles irgendwie jetzt selber analysieren könnte und auch noch die Auktionspreise mit
was kostet
gestalte
heute,
und das alles, dann
müsste Neues
ich auch die 50-50-Nummer hier gar nicht mehr weiter in Erwägung.
Kunstwerk erschaffst, was ist dann so der...
Genau, also nicht nur deswegen, aber das ist etwas zum Beispiel, wo mir die Erfahrung wirklich ein bisschen fehlt und wo ich mich auch gar nicht so wahnsinnig
relativ große Spanne
mit beschäftigen will. Aber natürlich ist es nicht ganz so klar.
Aber das überlegst du dir auch...
Okay, ist es, oder ich rede ja auch.
Aber das überlegst du dir auch vorher gar nicht. Also, das ist vorher gar nicht klar.
Sollten wir vielleicht jetzt aufhören oder stoppen? Ist es zu viel? Also, gibt es davon zu viel auf dem Markt? Sollte man das reduzieren oder sollte man es nicht reduzieren? Ist es jetzt nach den Ausstellungen des letzten Jahres sinnvoll, die Preise anzuheben? Und das sind alles Fragen, die ich gar nicht mir selbst beantworten möchte, sondern die ich sozusagen in dem Team der Menschen, die mit mir arbeiten, beantworten muss. Wenn ich aufhören würde, nee, wäre ich überhaupt nicht. Nee.
Mit dem Galeristen, ja.
Nee, ist es nicht, weil ich überhaupt gar kein Geld in dem Sinne für mich selber generiere. Also es ist halt, die ganze Zeit geht das ja alles in die Arbeiten. Also was ich tue, ist, ich verdiene Geld und gebe noch mehr Geld aus. Und dann verdiene ich wieder Geld und dann versuche ich noch mehr Geld auszugeben. Genau. Ja, ist nicht besonders wirtschaftlich, aber dennoch kreiert man ja einen gewissen Markt. Das tut man ja trotzdem.
Seit wann, dass du das weißt, davon kann ich das leben? Also war das eine Vorzeit aus der Uni heraus?
Bist denn du jetzt, wenn du jetzt aufhören würdest zu arbeiten, wärst du jetzt schon finanziell unabhängig? Du müsstest nie wieder arbeiten? Aber müsstest, also es wäre trotzdem egal jetzt. Du machst es eigentlich nur noch zum Spaß, weil rein als Broterwerb ist es over.
Nee, also ich glaube, ich kenne überhaupt keinen, bei dem das so ist. Es sei denn, man hat reiche Eltern oder sonstige Erwerbsquellen. Aber nee, also natürlich habe ich am Anfang gekellnert und ich habe für einen der auch hier vertretenen Künstler, für Anselm Reile gearbeitet lange und sehr viele Streifen gemalt und für andere Künstler auch gearbeitet, alles Mögliche gemacht. Ich war Security bei der Berlinale, ich war Kellnerin, ich habe also wirklich alle merkwürdigsten Jobs gemacht, die es so gibt.
Seit wann lange ist das so, dass du das weißt, davon kann ich
nicht. Das habe ich wirklich dann entschieden, so aus der Uni heraus, nach der Ausstellung im Hamburger Bahnhof.
Kellnern oder irgendwie sowas machen.
Das ist jetzt ein Moment, wo ich eine Aufmerksamkeit habe.
Du hast und jetzt muss ich alles andere Markt, sein lassen, mal Kunst, als Künstlerin und gucken, arbeiten zu können.
Hinkriege. Und ich hab mich irgendwie dagegen entschieden, also Zeit für irgendwas anderes zu investieren. Sondern ich habe irgendwie gedacht, okay, jetzt gebe ich total, also jetzt arbeite ich wie eine Bescheuerte, so viel wie sozusagen mein Körper und mein Geist hergibt. Und entweder das klappt jetzt dann irgendwie und ich kann weiter dann arbeiten oder ich muss halt wieder jobben. Also aufhören, Künstler zu sein, würde man ja eh nicht tun. Aber ich habe das so als Moment gesehen, als Chance gesehen. Die Aufmerksamkeit, die ich zu dem Moment hatte, um sozusagen das vorzuführen und diese Aufmerksamkeit, den Moment zu nutzen, den ich da hatte.
Aber seit wann machst du das jetzt nicht mehr? Seit wann ist jetzt für dich...
Nach der Ausstellung im Hamburger Land,
Na, also ich würde sagen, also auch vor dem Hamburger Bahnhof, wie gesagt, zum Beispiel, ich kenne Johann schon seit 110 Jahren, der hat Sachen von mir gekauft, andere Leute haben von mir Sachen gekauft. Ich hatte, bevor ich bei Johann war, auch eine ganz, war ich bei, von einer ganz kleinen Galerie in Berlin vertreten worden, war dann ja auch ziemlich früh bei Johann. Also es ist jetzt nicht so, dass da nichts gewesen ist. Ich habe studiert und habe dann irgendwie nur gejobbt und plötzlich kam der Hamburger Bahnhof und dann war ganz viel sowas auch nicht. Aber dann, naja, man, also das, da häufen sich natürlich, also glücklicherweise haben sich dann Ausstellungen gehäuft. Dann sind die Verkäufe auch
jetzt, und wie ging dann die Reise
also
weiter?
Also nee, dann war dann aber langsam,
die Ausstellung
also
im Hamburger Bahnhof relativ gesund und jetzt mittlerweile oder aktuell kann man über dich lesen.
Und dann kannst du natürlich auch
MoMA,
teurere Sachen produzieren, also größere
sehr
Sachen
präsent,
produzieren,
Artikel weil einfach mehr Times. War das dann so ein linearer Prozess oder gab es da nochmal so
Sprung? Auch seitens der Galerie natürlich, weil die und auch besonders Johann ist da sehr einfach in der Zusammenarbeit, also dass die Produktionskostenfrage relativ schnell immer geklärt ist und dann man die Sachen auch verwirklichen kann. Aber natürlich muss auch jede Galerie sich überlegen, also am Ende da kein Minus stehen zu haben oder vielleicht nicht bei jedem Künstler. Das kann man sich ja auch nicht leisten als Galerie, dass man jetzt nur in jeden Künstler investiert. Ne? Also es muss natürlich bei dem, was du halt investierst in die Arbeiten und bei dem, was du aus, verdienst aus den Arbeiten, muss da irgendwie ein ganz gesunder Schnitt irgendwie bei rauskommen. Und das ist wirklich unterschiedlich. Also so eine große Außenskulptur kann schon in der Herstellung 300.000 Euro kosten, klar. Also easy, da gibt es auch gar keine Grenzen nach oben. Also die kann auch ohne Probleme eine Million Euro kosten. Eine Million hatte ich bis jetzt noch nicht die Gelegenheit zu investieren. Liegt aber nicht an mir. auch nicht an der Arbeit. Nein, aber es muss ein bisschen gesund wachsen. Es macht ja keinen Sinn, wenn du eine Produktion hast von 1 Million, aber deine Marktpreise sind nicht über 500.000 Euro. Das würde einfach, das ist einfach unlogisch, macht einfach keinen Sinn. Also wächst das im besten Fall linear gesund zusammen. Das heißt, der Marktpreis
so
steigt und somit
Kunstwerk,
sozusagen
also
auch eine größere, eine höhere
Produktion. Gibt es sechsstellige Beträge, die du einfach brauchst, um das so machen zu können? Hast du auch schon mal gesagt, ich investiere jetzt 1 Million, um das will ich so haben, das muss jetzt raus.
Ich glaube genau nicht, dass das sich irgendwie im Wege steht. Ich glaube ganz im Gegenteil eigentlich. Also es ist halt eigentlich durch die Digitalisierung und durch sozusagen dieses sehr flüchtige Medium von Instagram und sozialen Medien eigentlich das Bedürfnis nach so einem haptischen und direkten auch wächst. Also ich merke auch zum Beispiel, dass, was früher nicht der Fall war, dass auch immer mehr Sammler den persönlichen Kontakt suchen, die Ateliers sehen wollen.
Machst du dir Sorgen,
die wollen
dass
mit den Künstlern reden. Also
bildende Kunst in der heutigen
scheint
Zeit,
so ein Bedürfnis zu geben,
digital.
Auch die Person und das Umfeld
das so eine Zukunft, des Kunstschaffendes also gefühlt könnte man ja sagen,
und auch
das wird
so ein
schwieriger,
Bedürfnis eben nach einer, nach einem persönlichen Kontakt, was ich
oder
früher
oder
auch so nicht erlebt habe eigentlich.
Sachen.
Und das glaube ich nimmt
ein bisschen,
auch zu.
Oder ist deswegen also ich glaube, auch gerade cool, weil es ein bisschen
Beschleunigung einerseits
erscheint.
Durch Instagram und andere Medien eigentlich eher noch das Bedürfnis nach einer Lokalität auch, nach einem persönlichen Kontakt eigentlich verstärkt. Nein, Instagram ist mir vollkommen egal, aber natürlich ist ein gutes Bild immer ein gutes Bild. Und das ist auch ein gutes Bild, wenn du siehst, und es ist ein gutes Bild auf Instagram. Also klar, versuche ich gute Bilder zu erzeugen, also gute Skulpturen zu erzeugen, die gute Bilder ergeben. Also visuelle Erlebnisse erzeugen, und das sind immer Bilder, also optische Wahrnehmung.
Okay. Denkst du darüber, also ist das auch teilweise so bewusst Instagrammable Content, den du so machst?
Ich glaube, wenn man Skulptur authentisch ist und das macht, was, und das ist mir zum Beispiel extrem
da
wichtig,
will man sich ja sozusagen vorfotografieren,
dann kommt das schon bei den
Leuten
an,
ist dir das dann bewusst,
die vielleicht auch adressiert
Ebene,
werden wollen.
Du
also ich würde nie versuchen, ich würde ja wahnsinnig werden, wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde zu überlegen, was bei Instagram irgendwie cool kommt und was nicht gut kommt. Also es geht gar nicht. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass das geht. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es natürlich eine gewisse Qualität gibt, die man, eine formale Qualität gibt, die man abliefern kann. Und okay, aber die dadurch wahrscheinlich auch mehr fotografiert wird oder mehr geteilt wird als
ungewöhnlich jetzt krass, was eine, da gemacht wurde.
Ich sage jetzt aber nur visuell, ich meine nicht intellektuell. Sage ich,
also jeden Tag scrolle so viel krasses Zeug.
Visuelle Qualität, die weniger präsent ist.
Auch nur noch eines von
aber,
vielen Dingen.
Und das will ich aber gar nicht. Ich sage nicht, die visuelle Qualität ist irgendwie wichtiger als die inhaltliche Qualität. Im besten Fall ist beides gleichwertig. Aber ich arbeite auch sehr, also ich arbeite zwar vom Inhalt ausgehend, aber auch sehr formal am Ende. Also es ist mir natürlich schon wichtig, ich überlege mir ja schon genau, warum etwas eine Größe hat, welches Proportion das hat, wie das alles aussieht. Und dafür gibt es auch keine Erklärung. Das entscheide ich halt, weil ich das als Künstlerin meine zu können und das auch mache. Und im besten Fall hat man dann ein autonomes, in sich stimmiges Werk, was eine Skulptur ist zum Beispiel. Lass uns ein bisschen weiterfallen, was das ist so eine ganz schwierige Frage, die ich echt nicht gerne beantworte. Ich kann es gar nicht sagen, das wechselt wirklich täglich. Also es gibt manchmal Arbeiten, die ich, ganz oft geht es mir komischerweise so, dass ich Arbeiten nicht so besonders mag, wenn ich sie gerade gemacht habe. Oder oft geht es mir ein bisschen so, weil ich so ein bisschen unsicher bin, glaube ich, anfangs. Und dann braucht es manchmal so eine gewisse Zeit, bis ich mir selber der Sache sicherer bin. Das würde ich natürlich nie zugeben eigentlich, jetzt habe ich es doch gemacht, verdammt. Aber manchmal braucht man so einen gewissen Abstand zu den Dingen, um sie besser betrachten zu können.
Lass uns mal so ein bisschen weiterhangeln. Was waren weitere Kunstwerke, die für dich
gibt's nicht, also,
relevant waren in deiner Laufbahn?
Stellst dir das so zu geradlinig vor. Es gibt nicht so einen Türöffner. Also es ist natürlich, man macht das, es ist ja immer so eine Verkettung von Ereignissen. Ne? Also die haben dann mehrere Arbeiten von mir gesehen. Ich glaube unter anderem, also die haben erst andere Sachen gesehen, dann haben sie die Arbeit in Venedig gesehen, dann sprechen die Leute miteinander und dann kriegst du eine Einladung. Und dann wurde ich sogar in der ersten Runde gar nicht genommen, weil es ein stiller Wettbewerb ist eigentlich. In der zweiten Runde wurde ich dann genommen. Also es ist ein ziemlich langer Prozess.
Also was glaubst du, ich meine, wenn du jetzt sozusagen diesen totalen...
Das ist auch so ein komischer Mix an Gefühlen, würde ich sagen. Man ist natürlich erstmal völlig perplex und aus dem Häuschen und freut sich wahnsinnig. Aber bei mir hält sowas nur
einen Bruchteil von einer
Sekunde eigentlich an. Und dann denke ich aber schon ganz schnell, wie ich das lösen kann und wie ich das gut mache und was ich machen kann. Und denke dann ganz schnell über so technische Sachen nach und bin dann so total in der Problemlösung drin, dass ich eigentlich oft gar nicht so, was vielleicht ein bisschen schade ist für mich selbst, aber dass ich manchmal so gar nicht merke, wie toll das ist eigentlich, weil ich halt so total in dem Projekt drin stecke. Ja, zwei sind auch hier. Da, genau. Ja, ich habe mittlerweile, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube 10 Festangestellte und so 10 Freelancer, die so jeden Tag da sind eigentlich.
Da jetzt ausgewählt worden zu sein und da gezeigt worden?
Genau, im schönen Oberschöneweide. Und der Alter, ja. Ja eben, deswegen sage ich ja, Produktionskosten ist gar nicht so. Ja, es ist ein Kostenblock und es ist natürlich auch manchmal ein bisschen erschreckend für mich, wenn ich so sehe, was ich da im Monat eigentlich ausgeben muss, um die alle zu bezahlen. Das sind verschiedene Menschen. Also ich habe 4 Architekten, die für mich arbeiten. Ich habe jemand, der für Ausstellung und Kommunikation verantwortlich ist, jemand, der für die Buchhaltung verantwortlich ist, jemand, der für das Studiomanagement verantwortlich ist.
Du musst dich deinen Alltag vorstellen. 2
Festangestellte in der Werkstatt.
Arbeiten Leute für dich, hast du Mitarbeiter?
So, also alles Mögliche. Also alles, okay, was man so braucht, um ein Atelier zu führen.
Bei dir im Atelier?
Nicht wirklich, würde ich aber auch gar nicht wollen. Also ich will mir überhaupt nicht freinehmen.
Das ist ja schon mal ein richtiger Kostenblock.
Ja, total. Nee, eigentlich gar nicht, nein.
Was machen die da so? Was sind das für Gewerke?
Nee. Nee, nein, mir geht's überhaupt nicht so. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier sitze und ich wüsste jetzt, was ich die nächsten 2 Jahre mache. Nein, ich überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich weiß nicht mal, was ich in der nächsten Ausstellung mache, die ich im April mache. Oder im eine bei Johann Duchter weiß ich es, aber er weiß es sich noch nicht sicher. Aber es gibt einige Ausstellungen, aber das ist nicht so. Das ist mehr, wenn man so anfängt zu arbeiten, ist es wirklich wie so eine sich selbst speisende Maschine, so ein bisschen. Also je mehr ich arbeite, desto mehr Ideen habe ich auch. Und desto mehr Spaß macht mir das.
Das heißt, dein Plan ist, die nächsten Jahre einfach Vollgas weiter. Und die gehen auch nie die, kann man sagen, Ideen aus, oder ist das despektierlich? Das heißt, du hast Vision.
Schau mal genau hin. Guck mal genau hin. Vielleicht klappt es ja.
Hunderte von Kunstwerken machst. Ich meine, immer das Gefühl,
ja, richtig, man
könnte
genau.
auch leer sein. Mhm. Oder sagen, ja. jetzt, mir fällt nichts mehr ein oder so. Aber es geht dir nie so.
Mhm.
Mhm. Wo ist die?
Das sind, genau, das kann ich, also das, was du siehst, sind genau 2 Meter, aber ein bisschen anders angeordnet als sonst. Also was man hier sieht, im Grunde genommen, das sind 20 Zentimeter, 40, 60, 80, das ist 1 Meter.
Jetzt sitzt jetzt hier vor so Bildern.
40 Meter, 60, 1 Meter, 80 und 2 Meter. Das ist also ein gewöhnlicher Zollstock, den ich da auseinandergeschnibbelt habe in viele Einzelteile.
Doch, beschreib du mal.
Aber eben anders dargestellt, als man es normalerweise sehen würde.
Das sind so zerschnittene Zollstöcke, sind eben so Stücke von einem Zollstock.
Also Einheiten, auf die man sich
nebeneinander aufklebt.
Also jeder hat irgendwie so eine Vorstellung, wie so 20 Zentimeter aussehen.
Rasterung.
Wie 10 Zentimeter aussehen. Vielleicht tut es dann irgendwann nach ein paar Kilometern auf, vorstellungskraftmäßig.
Auf ein weißes Papier aufgeklebt. Und man erkennt aber nicht so genau, was es sein soll.
Systeme anzuschauen und die so ein bisschen zu verwirren.
Ich war so ganz nüchtern gefragt, was hast du dir da jetzt zum Beispiel
bei gedacht? Warum das eigentlich glaubt. Ne? Also warum glaubt man, warum denkt man, dass ein Wasser 1,20 Euro kostet? Man muss ja damit einverstanden sein, das glauben. Genau wie man an Metallpreise glauben muss, genau wie man daran glauben muss, dass Kunst ist das beste Beispiel, ist ja eine reine Glaubenssache. Und ich glaube dem Ganzen allen nicht so wirklich oder stell das in Frage für mich selber eigentlich. Also fang so ein bisschen von Anfang, von Null an und guck mir die Dinge an, die wir miteinander vereinbaren.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten 3 Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man noch genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast. Hinweis auf den Energieanbieter EWE. Wer sich jetzt...
Ich würde sagen, also nach wie vor Deutschland auch, nach wie vor und mittlerweile auch die USA. Doch, auch in Asien habe ich auch einige Sammler. Ich glaube, das könnte sich auch mehr entwickeln, finde ich. Wir haben eigentlich ziemlich viel da auch verkauft, ne, und gemacht, also fand ich eigentlich gut. Ich hatte 2017 da auch eine große Ausstellung im Dezember. Ist natürlich nicht ganz so einfach. In Shanghai. Genau. Und das ist aber was mich nach wie vor interessiert. Ich bin da aber ein bisschen vorsichtig, weil ich alles noch nicht so ganz verstehe. Also auch den Markt da nicht so ganz verstehe. Nicht ganz genau weiß, welche Galerien wo stehen, welche Institutionen wie zu bewerten sind. Das fällt mir so ein bisschen schwer. Ich glaube, Johann, also allen fällt es so ein bisschen schwer, diesen Markt so wirklich zu
kaufen, deine Kunst
irgendwie zu verstehen, zu durchdringen. Leute, aber da habe ich, also ich war Welt sogar recht verblüfft, dass ich da ziemlich viele Sammler habe und auch relativ viele Leute da meine Arbeit kennen. Nein, ich kenne die wenigsten meiner Asien Sammler, so, aber ich kenne natürlich einige, ja. Nein, also es ist unterschiedlich. Also ich habe nicht das Interesse, bei jeder Arbeit zu wissen, wer der Sammler ist, aus verschiedenen Gründen. Manchmal könnte das irgendwelche
Differenzen in mir auslösen. In Peking,
manchmal auch nicht. Aber ich suche da jetzt nicht nach so einem Kontakt. Ne? Also es passiert, ich bin auch mit manchen Sammlern befreundet, aber ich fokussiere das jetzt nicht. Also ich versuche, die weder kennenzulernen noch nicht kennenzulernen. Und es ergibt sich so ein bisschen. Genau, ja. Manchmal, also oft suchen sie den Kontakt, manchmal auch nicht. Ja, aber das ist, das wird auch so ein bisschen, also immer mehr, kennst wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass das immer mehr so ein bisschen gewollt persönlich? Und verlangt wird auch. Aber ich, also ich lasse das so ganz natürlich geschehen. Also
weißt du, wer es ist oder so? Oder hast gar keinen
Interesse treffe und den sympathisch finde, dann bleibt man halt in Kontakt. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Also ganz normal.
Wen gibt es denn noch so aktuell im Bereich Bild und Kunst, zeitgenössisch, der für dich relevant ist, den du betrachtest? Ist es so, dass du sagst, oder so? Gibt es da Leute, die das nicht spannend oder das?
Na, ich finde natürlich total vieles spannend. Also ich finde auch Sachen spannend, die ich gar nicht gut finde oder so, weil mich das einfach interessiert. Also auch das Phänomen. Mich interessiert auch, warum Dinge erfolgreich sind. Mich interessiert auch, warum Dinge nicht erfolgreich sind. Mich interessiert, wie es bei meinen Kollegen auf dem Markt läuft, wie die Preise sich entwickeln, mit welchen Galerien die ausstellen, welche Institutionen, die mit denen die zusammenarbeiten. Das interessiert mich alles brennend. Aber also es gibt natürlich für mich wahrscheinlich, aber natürlicherweise gucke ich am ehesten zu den Kollegen und Kollegen, die ich schon lange kenne, die so in meinem Alter sind.
Bildende Kunst, zeitgenössisch.
Mit denen man auch spricht. Also ich weiß, okay, wie machst du das? Und
für dich relevant ist, den du betrachtest.
Wie geht man mit Problemen um?
Oder Marktbegleiter oder so. Gibt es da irgendwie Leute, wo du sagst, die finde ich auch noch spannend?
Beobachtungen und Interessen, die ich habe. Aber natürlich gibt es halt zum Beispiel Künstler, die ich irgendwie ganz toll finde. Aber es wechselt auch ein bisschen. Ja. Kann man machen. Also das hat seine Berechtigung in dieser Street Art und hat auch eine gewisse Ironie, wenn man das auch betrachtet mit den Preisen, die da erzielt werden und wie da mit umgegangen wird. Für mich persönlich ist das jetzt keine Inspirationsquelle. Ich finde das für mich ist das ein bisschen zu oberflächlich provokant. Persönlich für mich, aber ich habe da trotzdem eine große Hochachtung vor, also der Person, die das macht, also keine Frage. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist schlecht oder so, es ist einfach nur etwas, was mich jetzt persönlich nicht weiterbringt oder wo ich nicht weiter schaue, um das irgendwie mit meiner, es hat auch so wenig mit meiner Arbeit zu tun, dass
der so in meiner Generation, gerade so bei Marketingleuten, total angesagt ist.
Klar, aber ich glaube, ich meine, man kann das bestimmt fokussieren. Und es gibt Kollegen, und da gehört er sicher dazu, wo das ganz bewusst auch gemacht wird. Also nicht nur er, also Damien Hirst, da kann man ja irgendwie ganz viele Beispiele auch nennen, wo das bewusst, also auch diese Marke bewusst hervorgehoben wird und wo auch mit dem Markt und mit der Darstellung der Kunst gespielt wird. Mich persönlich interessiert das aber nicht. Also ich bin da auch sehr gern sehr im Hintergrund. Es gibt ganz viele, also ich meine, ob man mit Gordon Matta-Clark war für mich sehr wichtig, Rachel Whiteread war für mich sehr wichtig am Anfang, Robert Smithson war für mich wichtig.
Der hat es ja geschafft, eine wahnsinnige Aufmerksamkeit zu bekommen.
War für mich später wichtig, da gibt es ganz, ganz viele, ja. Da kommst du nicht mehr nach. Ja. Na, macht ja nichts. Aber es ändert sich auch wirklich. Also ich glaube, dass man natürlich am Anfang seines Kunstschaffens vielleicht auch anders beeinflussbar ist, als man es später ist. Also ich gucke jetzt zum Beispiel auch viel technischer, als ich das früher gemacht habe. Also mich interessiert auch total oft, wie was gemacht ist und wie es funktioniert. Und also ich gucke jetzt auch, nicht, dass ich das andere nicht auch anschaue, aber je mehr ich auch so weiß über Arbeitsprozesse und Materialien und Produktionsmethoden interessiert mich das natürlich immer mehr, weil ich das immer mehr sehe auch. So, also mir einfach Sachen auffallen, die mir vorher überhaupt nicht aufgefallen sind.
Ich komme nicht mehr nach. Nee. Ich kenne nur die ganz großen Namen leider. Aber, vielleicht ergibt sich jetzt ja daraus, dass ich jetzt sage, okay, jetzt muss ich mir erstmal näher angucken. Also, okay.
Da kann noch ganz viel kommen. Aber es gibt jetzt nicht sowas, dass ich sage, okay, ich will jetzt in den nächsten Jahren da und da ausstellen oder ich will das und das machen. Was mich im Moment tatsächlich am meisten interessiert, ist öffentliche Skulptur, also Skulptur im öffentlichen Bereich und Außenskulptur, weil ich glaube, dass man damit auch viel bewirken kann und viel beeinflussen kann. Und weil ich auch merke, dass es da ein Bedürfnis nach gibt, also auch immer mehr Nachfrage gibt. Ich auch mittlerweile ein tolles Team habe, was mir hilft, das möglich zu machen. Das sind Sachen.
Gibt es da irgendwelche so konkreten Ziele, die du hast, wo du denkst, Mensch, das wäre jetzt mal wirklich cool, wenn das noch passieren würde?
Wir haben einige Sachen zum Beispiel auch vermitteln können nach Atlanta. nicht City genau, of Atlanta, aus, in Kopenhagen genau gibt es eine große Arbeit von mir. In San Francisco wurde gerade eine aufgebaut.
Standardisiert, aber
in der Stadt, genau, genau. In San Francisco.
Ja,
dauerhaft, genau. Nördlich von Boston steht eine große Arbeit von mir. Und das will ich noch. Verschieden. Es kaufen die Städte oder es kaufen Sammler, die es dann stiften oder als Dauerleihgabe leihen. Oft sind es aber auch zum Beispiel da in Ipswich, nördlich von Boston, das war ein Zusammenschluss von sogenannten Trustees, also privaten Leuten, die sich da zusammentun, um solche Dinge zu bezahlen. Also zu. Das ist ein sehr großes Labyrinth aus Betonwänden, die verbunden sind mit von innen polierten Stahlrohren.
Skulptur im
öffentlichen Raum. Ein bisschen wie so ein Labyrinth, wo man so durch, da rutschen auch so Kinder durch und man kann sich da drin bewegen und die sind von innen poliert, was bewirkt, dass du immer nur so einen Ausschnitt der Landschaft siehst, weil der Rest ja von diesen Wänden blockiert ist und es dir gar nicht erlaubt, so das ganze Bild der Umgebung zu bekommen. Und durch diese innere Reflexion erscheint es ein bisschen wie so eine Sphäre jedes Mal. Bisschen wie diese Arbeit, die hier vor der Kirche steht, der große Stein mit diesem Rohr, die ihr vielleicht gesehen habt beim Reinkommen. Das ist eigentlich relativ ähnlich, nur dass eben da keine Steine sind, sondern Betonwände, wo das durchgeht. Wie lange? Ich glaube, insgesamt war das vielleicht so ein Jahr.
Also ich bin auch
öfter da hingefahren und habe das mit einer damals für mich arbeitenden Architektin. Wir haben es erst aus Dachlatten und Leinwand wirklich da 1:1 aufgebaut, um zu gucken, ob das auch irgendwie so alles funktioniert. Nee, das kann ich machen, was ich will. Also die fragen mich, ob ich Lust hätte, halt eine Skulptur zu machen für den Ort und dann überlege ich mir halt was und dann schlage ich das natürlich vor und dann... Genau, ja klar, genau. Nee, ganz so viel war es da in dem Fall nicht. Aber genauso auch wie auf dem Dach jetzt der Met. Klar, du hast ein Budget, du hast einen Ort und dann legst du los. Ne? Also ganz so, du musst natürlich da, also das Met, im Met war es besonders schwierig, da musst du dich mehrfach Präsentationen machen und du musst ja auch nachweisen, dass das statisch hält, dass das alles irgendwie approved ist. Mhm. Und das ist natürlich auch so eine schwierige Schwierigkeit bei Außenskulpturen, dass du dich natürlich total beschränken musst auf... nicht allzu viele Materialien, die auch Bestand haben, ne, und sozusagen längerfristig halten, du mit ganz anderen technischen Problemen...
Und die wollten genau das haben, oder du hast denen das vorgeschlagen?
...im geschützten
oder?
Innenraum, also vom statischen Problem bis zu wirklich Wartungsproblemen und so weiter. Hm? Ja klar, also nicht also ganz Schneelasten, Witterung, Winde,
500.000
Menschen, oder so? Also alles Mögliche. Nichtsdestotrotz ist das eben gerade genau der Fokus, auf den ich mich konzentrieren will. Und wo ich auch merke, dass ich jetzt erst in der Lage bin, das überhaupt so richtig zu machen, weil ich jetzt erst die Leute habe, die mir da auch helfen können, das zu verwirklichen. Weil das ist extrem schwierig, tatsächlich sowas auf die Beine zu stellen, weil du brauchst ein Apparat von, also du brauchst eine genaue Budgetverwaltung, du brauchst einen Ingenieur, du brauchst verschiedene Zertifikate, du brauchst Architekten, du brauchst, also es ist ein ziemlich langer Weg, bis sowas dann funktioniert und klappt.
Mhm. Witterung und sowas alles. Witterung.
Ja, ich bin auch sehr streng. Ja, ich bemühe. Ja, ich versuche Angst zu verbreiten, aber dann klappt es doch nicht. Ja. Nein, überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich, weil ich unsicher bin und irgendwer da wieder eine Kamera auf mich drauf fällt, ich dann nicht weiß, wie ich gucken soll. Keine Ahnung. Ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht. Aber das ist auch nicht so wirklich bewusst gesteuert. Ich kriege leider ganz oft gesagt, wenn man mich dann sieht, irgendwie man hätte sich mir viel strenger und größer vorgestellt, wo ich dann auch denke, okay, was hat das jetzt unbedingt damit zu tun, also, aber gut.
Vielen Dank, dass du es so offen erzählt hast und irgendwie, dass wir uns dir so annähern durften. Also in dem Gespräch und ich war ganz nicht sicher, alle Fotos, die ich von dir vorab gesehen habe, da guckst du immer sehr
streng. Gar nicht. Also ich habe das nicht so gut drauf mit
aber den, es ist wirklich so.
Den Kameras. Aber
also
es
wenn
ist nicht
ich dich in New York Times sehe, in der Süddeutschen, überall, ich wo ich dachte, so streng, das wird ein harter Abend für mich. Du guckst immer so streng, dachte ich mir, wow, wie soll ich diese Frau heute Abend... aber ist es wirklich so? Ist das bewusste Haltung immer so streng? Aber es ist so, ne?
Ja, unterstützt öffentliche Projekte, schmeißt Geld aus dem Fenster.
Ja.
Ja, klar.
Okay.
Wie bitte?
Also kann ich mich anschließen? Das ist so.
Ich zeige mich nicht selber.
Ich
wenig, also eigentlich gar nicht. Wenn dann auch zufällig, weil ich mich da in irgendeiner Spiegelung erwischt habe, aber eigentlich nicht.
Mehr wert als eine Künstlerin, die lacht.
Nein, aber was soll ich mich denn da jetzt auf Instagram? Also ich meine, ich interessiere mich nicht so sehr für mich selbst. Also jetzt als Person, was soll ich mich da beim Mittagessen zeigen?
Überhaupt nicht, ich bin total begeistert. Also ich weiß nicht, wie es besser ausdrücken kann.
Die anderen können das machen, aber vielleicht haben sie auch so ein Mittagessen nichts anderes. Ich weiß es nicht.
Dass ich hier dir sprechen darf, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank für deine Antworten. Und ja, kauft Kunst von Alissa Quade. Guckt euch Kunst an von Alissa Quade.
Gerne. Vielen Dank.
Instagram Alissa Quade, ne? Kann man schon, da kann man folgen. Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich. Aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast.
Natürlich.